Dorothee Feuerstein, die rasende Reporterin, hat sich Interviewgäste vor ihr Mikrofon geholt.
So, ich sitze hier mit zwei Frauen zusammen. Stellen Sie sich doch einfach erst mal vor. Machen wir hier die ältere Dame.
Ja, ich bin Susanne Curtis. Ich bin künstlerische Leiterin von Everybody, inklusive Tanz. Und ich bin auch Choreografin und Performerin. Und wir haben Everybody in 2021 gegründet, um die Inklusion im Bereich Theater, aber vor allem im Bereich Tanz voranzutreiben in der Stadt Nürnberg.
Und hier haben wir noch.
Mein Name ist Nora Hensel. Ich arbeite ja auch seit Gründung eigentlich für Everybody. Ich bin im Bereich Kulturmanagement und Kulturvermittlung tätig und habe mich jetzt bei Everybody auch speziell auf barrierefreie Vermittlungsangebote spezifiziert. Das heißt, dass ich zum Beispiel koordiniere und mich weiterbilde, um unsere Angebote aufzustellen. Zum Beispiel, dass wir Vorstellungen mit Audiodeskriptionen oder als Relaxed Performances oder mit Gebärdensprachdolmetscherin haben. Genau.
Ist es dann hauptberuflich bei Ihnen oder Kulturmanagerin heißt, Sie sind ja noch bei anderen Projekten drinnen?
Ja, also wir sind alle freiberuflich im Projekt tätig. Wir finanzieren uns auch über Förderungen. Also wir beantragen immer bei verschiedenen Förderern Projekte für eine gewisse Laufzeit. Also zum Beispiel, wenn wir ein Festival machen, beantragen wir dafür Geld. Wenn wir eine künstlerische Produktion machen, dann dafür. Und dann arbeiten wir eben immer für diese Projektlaufzeit projektbezogen dafür. Aber seit Gründung des Projekts ist es schon so, dass wir alle zu einem sehr großen Teil für Everybody arbeiten und das einfach voranbringen.
Und Sie haben ja eine Agentur, oder? Eine Tanzagentur.
Nee, würde ich nicht sagen, eine Tanzagentur. Ich bin freiberufliche Choreografin. Ich arbeite seit 30 Jahren hier in Nürnberg als Tänzerin, als Choreografin und habe bis 2021 immer jährlich eine eigene Produktion, eine Tanztheaterproduktion gemacht, auch oft in Kooperation mit dem Künstlerhaus oder mit der Tafelhalle. Und dann in 2021 habe ich beschlossen, dass wir einfach sehr interessant in diese Richtung zu gehen, inklusive Tanz. Was bedeutet das? Wie kann man Leute erreichen? Wie kann man professionelle Künstler und Künstlerinnen mit einer Behinderung finden und in eine professionelle Produktion einbinden? Was für ein Angebot kann man für Amateure machen und dann, wie Nora gerade eben gesagt habe, welche Vermittlungsangebote können wir anbieten?
Und ich dachte jetzt, Sie hätten irgendwie einen Curtis-Namen mit einem, genau?
Genau, ja, Curtis. Das heißt, ich habe die, genau, meine so andere Company heißt Curtis & Co. Dance Affairs, aber das ist eine Tanz-Company und dann ist Everybody inklusive Tanz mehr wie eine Initiative, die viele Sachen beinhaltet.
Ach, das sind zwei verschiedene Dinge. Und wie sind Sie dann draufgekommen, mit Behinderten diese inklusive Arbeit zu machen?
Also tatsächlich war das immer ein Zufall, nicht, aber im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung von Nürnberg, Sie wollten 2025 Kulturhauptstadt werden. Und in 2020 kam der dafür verantwortlich war, auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mich vorstellen könnte, eine inklusive Tanzfestival zu kuratieren. Dann ist Nürnberg nicht Kulturhauptstadt geworden, leider, aber ich hatte diese ganze Vorarbeit gemacht und umso mehr ich mich damit beschäftigte, finde ich, das ist total interessant und total wichtig. Und dann gedacht, was können wir machen? Es gab Corona, es gab ein Förderprogramm, Neustart Kultur. Und da haben wir genau den ersten, wie Nora erklärt hatte, so den ersten Antrag gestellt und hatten Glück und haben Geld bekommen für die erste professionelle Produktion und das erste Festival.
Und wie ist man überhaupt darauf gekommen, an Sie heranzutreten wegen Inklusion? Einmal wollten die auch was Inklusives haben, weil es Kulturhauptstadt war und Mode war. Und wie kamen die dann darauf, dass Sie diejenige verkörpern könnten?
eine interessante Frage. Also der Hajo Wagner arbeitet für die Stadt Nürnberg im Kulturbereich und der kam für diese Vorbereitung für die Kulturhauptstadt und der hatte schon Erfahrung aus NRW mitgebracht und fand für ihn, glaube ich, auch ein sehr interessantes Thema. Und dann hat er herausgefunden, dass ich aus Glasgow komme, aus Schottland. Und da ist die inklusive Szene sehr viel weiterentwickelt als hier in Deutschland, auch in dem Bereich Vermittlungsangeboten. Und dann hat er vielleicht gedacht, aha, Frau Curtis hat die Connections mit Schottland, die Erfahrung, die kennt die Leute da, die arbeitet in Nürnberg, die macht hier Produktionen. Ja, sie ist die richtige Person.
Ah, drum ist es so entstanden. Und naja, man hört ja da schon raus, dass einmal Deutschland nicht sehr weit ist und dann auch noch innerhalb von Deutschland ein gewisses Gefälle besteht, um es mal vorsichtig auszudrücken, wenn der eine aus einer anderen Stadt kam. Wie sind Sie jetzt dazugekommen oder waren Sie beide am Anfang die Gründerinnen?
Also die Gründerin ist Susanna. Es ist so, dass Susanna und ich uns schon jetzt seit 7, 8 Jahren kennen und eben im Tanzbereich zusammengearbeitet haben in Nürnberg. Und genau, ich habe bei der Antragstellung sozusagen geholfen und weil mich das Thema auch persönlich sehr interessiert und habe dann eben, ja, mit dem weiteren Projektverlauf kamen dann eben Gelegenheiten oder kam überhaupt auf, dass wir auch uns in diesem Vermittlungsbereich auch aufstellen müssen. Also es war am Anfang der Startschuss sozusagen von Everybody war das erste Everybody Festival in 2021. Und da war der Fokus eben erstmal überhaupt Produktionen, auf denen behinderte Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne zu sehen sind, nach Nürnberg zu bringen, weil das bis dato schon kaum geschehen ist. Und dann hat eben auch unser Workshop-Angebot für Amateure gestartet. Und dann wurde uns aber nach dem Festival auch klar, okay, man muss aber auch was dafür tun, dass auch behinderte Menschen ins Theater kommen können. Und so kam dann diese Notwendigkeit auf, okay, wir müssen uns dann noch was überlegen. Und ja, ich habe dann auch Weiterbildungen gemacht, unter anderem zum Beispiel mit Unlabel. Das ist eine Kölner oder aus
Köln, ja,
Köln glaube ich, Kompanie, die sehr, sehr viele Weiterbildungsangebote in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, wie man wirklich gut und unter Einbezug eben auch von, also weil es ja das A und O, unter Einbezug von Menschen mit Behinderung, wie man inklusiv im Kultur- und Tanzbereich arbeiten kann. Und die hatten auch tolle Programme. Und ja, so haben wir uns mit Hilfe von verschiedensten Expertinnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, einfach Wissen angeeignet über die Zeit und ja, können unser Angebot jetzt ständig auch erweitern und verbessern.
Also Vermittlungstätigkeit heißt, Sie bringen die Künstler und Künstlerinnen hierher oder Sie schauen, dass die Gelder zusammenkommen oder dass dass das Publikum angesprochen wird, dass Barrierefreiheit gewährleistet ist. Ist das so die Tätigkeit?
Insbesondere der letzte Punkt, den würde ich auf jeden Fall unter Vermittlung, genau, also eigentlich, wie können wir unsere Kunst oder unseren Tanz an das Publikum vermitteln, was können wir eben für Angebote machen, dass es zugänglich und verständlich für alle ist, ne? Ob das jetzt eine inhaltliche Einführung ist oder Ankündigungen in leichter Sprache oder dann eben vor Ort GebärdensprachdolmetscherInnen oder eben Audiodeskriptionen beziehungsweise das alles sind ja begleitende Dinge und das A und O ist halt auch einfach, dass wir immer mit behinderten Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten und die natürlich auch auf der Bühne zu sehen sind. Also das würde ich sagen, ist so der Schwerpunkt, aber alles andere, was Sie auch gesagt haben, ist auch Teil unserer Arbeit. Also klar muss man ja auch Förderern vermitteln, was tun wir und warum ist es wichtig.
Ja, was Vermittlung angeht, ist auch, was wir gemerkt haben, es ist nicht so einfach, Menschen zu erreichen, Menschen mit Behinderung, die vielleicht in einer Einrichtung leben, in einem Wohnheim, die Schwierigkeiten haben, mit Fahrdienste zu organisieren, vor allem abends. Deswegen machen wir eine Aufführung eher nachmittags. Und wir haben angefangen, jetzt in den letzten Monaten, innerhalb eines Projektes, die jetzt mit dieser Aufführung im Sommer zu tun hat, in den Einrichtungen zu gehen und da Workshops anzubieten und da auch mit unserem Ensemble so kleine Aufführungen zu zeigen. Wir haben jetzt schon bei 2 Sommerfesten haben wir also einen Ausschnitt gezeigt und wir haben noch 2 Aufführungen vor uns.
Ah ja, das ist dann so eine aufsuchende Tätigkeit dann. Das birgt natürlich das Risiko, dass dann aber Nichtbehinderte nicht mehr so hinkommen, weil das ja dann innerhalb, den haben Sie denn, Sie haben ja verschiedene Sachen. Sie sagten vorhin ja auch, dass Sie das Everybody Festival haben, aber jetzt eben auch diese von vorhin angekündigt oder in einer der Sendungen angekündigten Veranstaltungen. Was genau gibt es jetzt bei Everybody?
Genau, wir sagen meistens, dass Everybody hat 3 bzw. 4 Säulen. Erste Säule ist die professionelle Produktionen mit Menschen mit und ohne Behinderung, professionelle Künstler und Künstlerinnen. Da bin ich bis jetzt so die Choreografin von den Stücken, muss aber nicht so bleiben, wenn Everybody noch wächst und noch weiter, wir schauen weiter in der Zukunft. Dann haben wir ein Angebot für Amateure. Und da sind Workshops alle 2 Wochen im Künstlerhaus, nach den Sommerferien, so ein ganzes Jahr durch. Auch für alle Altersgruppen und für alle Menschen mit und ohne Behinderung. Und das mündet dieses Jahr in diese Aufführung, Coming Together, mit, wir nennen das Everybody Ensemble. Dann, wir haben die ganzen Vermittlungsangebote, die wir bei unseren Aufführungen anbieten. Aber nicht nur, wir wollen da auch so ein bisschen ausbreiten, haben jetzt so ein bisschen vorgetastet am Open House, beim Ballett, in Fürth, im Kulturforum oder beim Figurentheaterfestival, solche Audiodeskriptionen anzubieten, also Everybody Access nennen wir das. Und das kommt alles zusammen in das Everybody Festival, die wir vorhaben, alle 2 Jahre zu veranstalten. Also da sind die professionelle Veranstaltung, die Amateurveranstaltung, die Workshops, Podiumsdiskussionen, Austausch, Rahmenprogramm, alles mit Vermittlungsangeboten.
Das ist das Figurentheater, da war ich ja auch schon und habe interviewt und auch geschaut. Die haben ja auch schon sehr viel von verschiedenen Ensembles, die herkommen mit Audiodeskription. Ja, also Sie sagten das Stadttheater. Gäbe es dann auch irgendwann die Möglichkeit, dass es mal Theater am Stadttheater mit Audiodeskription gibt, unabhängig vom Everybody Festival, oder müsste das dann jemand anderer organisieren?
Also wir sind tatsächlich auch in Gesprächen, zum Beispiel, kann ich das sagen? Ja. Das müssen wir vielleicht rausschneiden, aber.
Also wir haben gerade diese letzte Woche die erste Besprechung mit jemand aus dem vom Ballett am Staatstheater und das angeboten, dass wir vielleicht das anbieten können. Letztendlich, wer das macht, das müssen Sie entscheiden, wenn Sie sagen, wir haben eine andere externe. Das sind so 3 oder 4 Gruppen in Deutschland, die, würde ich sagen, Audiodeskription für Tanz anbieten. Aber wir sind vor Ort, also warum nicht dann jemand von Everybody?
Ja, genau, das wäre jetzt eher für den Tanz, für den Theaterbereich müsste man das dann komplett woanders ansiedeln. Für den Schauspielbereich.
Also ja, ich glaube, es ist so, dass unsere Mission ist schon, dadurch, dass wir auch vernetzt sind, auch über den Tanz hinaus in Nürnberg und der Region, dass wir auf jeden Fall das Thema immer wieder bei den Verantwortlichen auf den Tisch bringen und auch sagen so, hey, guckt mal, wir machen das, das ist wichtig. Wir hatten zum Beispiel auch die Podiumsdiskussion auf dem Festival, die war zum Thema, wie geht inklusive Kulturarbeit. Hatten wir auch VertreterInnen von allen möglichen Kulturinstitutionen in Nürnberg eingeladen, weil wir eben schon das wichtig finden, das Thema eben immer wieder aufzubringen und vielleicht eben auch die Erfahrung, die wir bislang sammeln konnten, zu teilen oder eben an ExpertInnen zu vermitteln, die halt einfach ja, solche Sachen gut können. Aber ich glaube, wir selber sind schon, bislang zumindest, liegt einfach unser Fokus auf den Tanz, weil wir halt daher kommen. Und das natürlich schon ja, gut gemacht sein muss und natürlich ja so eine Audiodeskription, also ist ja was anderes, ob man jetzt ein Fußballspiel, ein zeitgenössisches Tanzstück oder ein Theaterstück beschreibt, und deswegen sollte da schon die Expertise da sein.
Mittlerweile ist Everybody im Gespräch mit dem Staatstheater Nürnberg und es sind Vorstellungen mit Audiodeskription geplant.
Ich fand es auch sehr interessant, Audiodeskription für Puppentheater zu machen, weil man muss sowohl die was die Puppen machen, beschreiben, als auch was die Puppenspieler machen. Und da muss man das auch unterscheiden, auch weil im Puppentheater manchmal die Stimme vom Spieler kommt und das ist die Stimme von der Puppe. Und da muss man so ein bisschen eine Balance finden. Und das ist auch eine Herausforderung, aber auch sehr interessant zu machen.
Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie auch schon behinderte Künstler und Künstlerinnen sozusagen nach Nürnberg geholt haben. Ist das schwierig und welche hatten Sie schon und wie läuft es ungefähr ab?
Vielleicht sage ich mal. Es ist schwierig, weil man muss sagen, es ist, wenn man eine Behinderung hat, ist es nicht selbstverständlich, dass man irgendwo eine Ausbildung, eine professionelle Ausbildung im Theaterbereich, Tanz, machen kann. Und die meisten Künstler und Künstlerinnen, die wir kennen, haben sich irgendwie ihren Weg selber durchgeboxt und mit Unterstützung und so genau den Weg gefunden. Aber wir haben sehr viel Glück gehabt, dass wir sehr hochkarätige Darsteller und Darstellerinnen, Tänzer und Tänzerinnen gefunden haben. Eine davon ist Tamero CG, der wohnt hier in Nürnberg, also gleich um die Ecke habe ich gesehen. Und der kommt aus Äthiopien und hat eine Gehbehinderung und hat gelernt, als junger Mann auf Krücken Handstand zu machen und andere Tricks. Also das ist wirklich, der arbeitet als Akrobat und Artist und wirklich auf hohem Niveau. Und quasi kam dann sein jemand, den er gedacht, wow, ich möchte wie er tanzen. Und das ist der Gene Topmak. Der hat bei Cirque du Soleil gearbeitet vielen Jahren. Also wirklich auch ein ganz, ganz toller Künstler. Hatte Polio als kleines Kind und jetzt ist er eigentlich hauptsächlich im Rollstuhl, aber hat sich auch spezialisiert auf Rollstuhltanz und die Arbeit mit den Krücken. Und ich hatte im Mai Premiere mit einer neuen Produktion, The Woman in Me, und da stehe ich auf der Bühne mit Nele Buchholz. Das ist eine junge Frau aus Bremen, die Down-Syndrom hat und auch schon in ZDF-Serien mitgearbeitet hat, auch als Model, Inklusionsmodel arbeitet, also wirklich eine tolle Künstlerin mit einem ganz einzigartigen Stil und Präsenz, finde ich. Und wir haben Nele eigentlich über das Internet gefunden, auch von einer Agentur eigentlich, wo sie sich präsentiert hat.
Ah, ja, und dann durch den Kontakt mit dieser Agentur haben Sie sie dann praktisch engagiert.
Ja.
Ah, ja. Und ist es denn so, dass dann, oder könnte das so sein, dass dann Behinderte oder Schauspielerinnen mit Behinderung mehr in diesen Inklusionsprojekten sind, oder kommen die dann auch mal darüber hinaus und kommen dann in wirklich inklusive Projekte außerhalb dieses Inklusionsbereiches sozusagen?
Ich glaube, aktuell ist es schon leider noch so, dass halt Inklusion, gerade wenn man sich auch, also ich glaube, es variiert so ein bisschen auch innerhalb von Deutschland. Es gibt Städte, die da wesentlich weiter sind. Aber jetzt so in unserer Region nehme ich das schon so wahr, dass Inklusion halt immer noch so dieses eher Nischenthema ist und vor allem an den großen Häusern jetzt noch nicht fest im Repertoire ist. Auch wir als freie Initiative, ne, wir machen jetzt halt immer unsere Veranstaltungen. Wir arbeiten viel mit der Tafelhalle und eben dem Künstlerhaus zusammen. Und da fangen jetzt auch dann die Bestrebungen an, das so generell mal zu verstetigen, ob das jetzt die Auswahl der Gastspiele, die gezeigt werden, ist, oder eben die Angebote, die begleitend zu den Vorstellungen da sind. Aber ich glaube, aktuell ist es schon so, dass halt meistens dadurch, dass man oft ja auch auf Fördergelder angewiesen ist, oft, dass sobald eben eine Person mit Behinderung beteiligt ist, ist es halt unter dem Schlagwort inklusiv. Und das sehen wir natürlich schon kritisch. Es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die das eben nicht gut finden oder das für sich selber auch dann gar nicht mehr eigentlich so rausstellen wollen. Aber ich glaube, dass es so gesamt gesehen schon noch die Realität ist.
Ja, es wäre unser Wunsch, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf einer Bühne stehen. Aber man muss nicht dazu schreiben, inklusive Produktion, sondern es ist einfach, genau, die Selbstverständlichkeit. Aber ich habe auch, wie Nora, mein Gefühl ist, wir sind noch nicht so weit. Wir arbeiten dahin, ne, damit einfach auch für unser Publikum, die kommt, normal und denkt, ach, ja, es ist eigentlich eine, ja, muss ich nicht diesen Label haben, ne? Sondern einfach diese Produktion genießen, für was die Produktion ist und nichts anderes.
Ja, also ich würde mir auch mal wünschen, dass der Begriff Inklusion sich einfach mal überlebt, sozusagen. Das ist einfach darüber nicht, dass man dann die Behinderten wieder wie früher irgendwo sich durchschlagen, aber dass es eben dann sich überlebt und man es nicht mehr so machen muss und es dann trotzdem einfach läuft. Wie ist es denn mit dem Publikum? Kann mir jemand dazu was sagen? Wie setzt sich das denn hauptsächlich zusammen? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie auch Stätten aufsuchen, wo die Leute schwer sonst rauskommen.
Also wir nehmen einen langsamen Wandel wahr, aber gerade jetzt auch nochmal beim Everybody Festival hat man schon gemerkt, dass mittlerweile wirklich einfach verschiedenste Leute da sind. Also ich will das jetzt auch gar nicht so labeln oder viele Behinderungen sieht man ja auch nicht an, ne? Aber dadurch, dass wir natürlich einfach auch mit super vielen Leuten zusammenarbeiten, so auch die Leute aus unserem Ensemble, die bringen natürlich auch Freunde und Leute einfach mit. Und ich glaube, also man merkt schon, dass wir viel diverser zusammengesetzt sind, glaube ich, auch als so ein, also eh schon als so ein klassisches Theaterpublikum, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, die freie Szene ist da eh immer noch mal oft jünger und ja, bringt noch mal andere Leute. Und ich bemerke das schon, so einen Wandel über die letzten 3 Jahre jetzt. Und das ist aber schon so, dass es echt langwierig eben ist, um auch das Vertrauen zu gewinnen. Das ist auch das, was wir vor allem aus Glasgow so als Feedback haben. Wir hatten da so eine Art
Mentoring-Woche.
Ja, genau. Mit Independence. Das ist in Glasgow eine seit jetzt, glaube ich, 20, 30 Jahren aktive Kompanie, die eben auch ganz, ganz viele Trainingsmöglichkeiten geschaffen haben und mittlerweile ein riesiges Repertoire eben auch an professionellen Produktionen haben und damit um die Welt touren und eben wirklich ganz viel auch Community-Arbeit da leisten. Das ist ein fester Bestandteil. Die haben, glaube ich, einen Vollzeit-Stundenplan theoretisch an Kursangeboten da. Und es ist eben über die Jahre richtig gewachsen und die haben auch geschildert, dass es eben einfach ja, viel Vernetzungsarbeit braucht und viel Zeit, bis die Leute wirklich das Vertrauen haben, okay, das ist eine Veranstaltung, da fühle ich mich wohl, da bin ich sicher, ne, da kriege ich vielleicht auch irgendwie Unterstützung, wenn ich irgendwie ja, irgendwo zum Beispiel von der Bushaltestelle oder Straßenbahnhaltestelle abgeholt werden möchte. So da, das ist ein guter Ort zum Wohlfühlen und das verstehe ich auch, weil das muss man ja auch erstmal ausprobieren und dieser Raum muss da sein und ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das dann auch noch mehr etabliert ist, ne? Und richtig viele erreicht und glaube ich, wenn große Häuser jetzt anfangen, dann wird es auch noch ein langer Prozess, von dem man sich aber auch nicht abschrecken lassen kann. Also ich höre auch oft von Leuten oder auch wir selber, so die erste Audiodeskription, auch die ersten 3, die wir angeboten hatten, da kam noch keiner mit Sehbehinderung, sondern nur andere interessierte Kolleginnen oder so, die meinten, ah, ich will es mal ausprobieren, was schön war, aber natürlich ist es sehr schön, wenn eben auch die Leute, für die wir das anbieten, da sind. Und jetzt so langsam ja, kommen immer wieder eine Handvoll Leute zu uns.
Genau, so 3 Anmerkungen zu dem. Wir merken auch, es gibt diese Communities und es ist manchmal schwierig, da reinzukommen, wenn man nicht eine Sehbehinderung oder sowas hat, weil es sehr unter sich läuft. Und wir versuchen so ein bisschen die Tür aufzumachen und sagen, hey, schau mal vorbei. Dann wollte ich sagen, auch zu vielleicht 2 unterschiedliche, genau unterschiedliche Richtungen. Auf die eine Seite haben wir sehr gute Unterstützung von 2 Professoren von der Uni, die mit ihren Theater- und MedienwissenschaftsstudentInnen oft einen Blog buchen, dass die Studenten mitbringen zu einer Aufführung und da auch zu zeigen, ne, was es alles gibt im Bereich Tanz. Und dann erinnere mich an unsere erste Aufführung von der Amateurgruppe. Da kam eine ältere Frau mit ihrem Bruder, also beider, und der, glaube ich, hat, ich weiß nicht, was für eine Behörde, aber er spricht relativ viel laut während der Aufführung. Aber wir haben gesagt, das ist okay, das ist kein Problem. Und dann hat sie hinterher zu mir gesagt, das ist wirklich schön, weil sie weiß, sie kann ihrem, er interessiert sich für Theater, er möchte kommen, und in diese Aufführungen weiß sie, das ist in Ordnung, wenn er spricht oder was macht, oder er will rausgehen oder sowas. Und das war wirklich schön zu hören.
Ist es Raum 27, diese Theater, diese Uni-Sache?
Nee, das ist die einfach der Theaterwissenschaft-Studenten.
Wir hatten vom Theater 27, was von der Uni kam, auch mal ein Projekt, die haben ein Hörtheater für uns gemacht, im Dunkeln mit Geräuschen, Antigone. Und die hießen damals Theater 27, der Name hat sich irgendwo gehalten.
Stimmt, Theater 27 ist eine Gruppe in Nürnberg, ich weiß nicht, ob sie mit dem in der Uni verbunden sind.
Waren sie damals zumindest.
Okay, ja. Vielleicht hat sie da angefangen. Ja. Genau, ja.
Und was mich auch jetzt dieses Schlagwort, dass etwas eine Institution wird, sozusagen, egal ob die Leute behindert sind oder nicht, dass man sagt, diese Theatergruppe ist gemischt und die sehen wir gerne und egal, die machen gute Sachen und das wird dann auch, egal in welcher Gruppe, eine Institution sozusagen, und wird dann auch über alle Grenzen hinaus bekannt. Und wir hatten es beim Figurenfestival halt auch, dass es hieß, wie kommen wir überhaupt an die Blinden und Sehbehinderten? Deswegen musste ich jetzt ein wenig schmunzeln, wie sie gesagt haben, es kamen erst die Leute, die es ausprobiert haben. Mhm. Und vor allem, dass auch wir geschlossene Communities bilden sozusagen. Das ist uns dann immer auch gar nicht so bewusst, weil man ja, dann ist schon so ein gewisses Misstrauen so, ja, wenn man da hinkommt, sehen wir ja eh wieder nichts. Und das aufzubrechen, das war eben auch in diesem Figurentheater eine Aufgabe. Wie können Sie sich vorstellen, dass man das bewerkstelligen kann?
Also ja, was wir bislang tun, ich weiß nicht, ob das schon alles ist, was man tun kann, aber dass wir eben gezielt Verbände, Vereine, sonst was anschreiben. Vieles passiert auch durch Zufall. Zum Beispiel hatte ich mit der wie heißt es, ich glaube, die Blindenseelsorge, der
Pfarrer Gerald Tick und die Frau Katrin Biendl, die haben wir auch hier schon interviewt, beide.
Genau. Da kam durch Zufall, weil wir eigentlich, wir sind auf einen Musiker, Armin Nembach, auch in der Region tätig, gestoßen online und haben den Kontakt zu ihm gesucht, und dann war er eben da gelistet bei einer Veranstaltung, dass er spielt, und dann haben wir da Kontakt aufgenommen und erstmal gefragt, ob sie uns den Kontakt zu Armin vermitteln können, weil wir ihn fürs Festival buchen wollten. Es hat dann auch alles geklappt und er hat gespielt, es war super schön. Und das war zum Beispiel eben auch so ein Kontakt, so, wo dann das Angebot da war, okay, wir können das auch weiterleiten, die Infos zu den Audiodeskriptionen, und darüber kamen dann auch ein paar Leute, die das da eben gesehen haben. Also ich glaube, das ist auch so mein Bereich der Arbeit, einfach immer wieder so die Fühler auszustrecken und zu fragen, so, wer kann Infos weiterleiten, wo können wir uns noch hinwenden?
Und es braucht sehr viel Recherche im Vorfeld, und das merken wir. Aber ich weiß, ich habe zu Nora gesagt, wenn man jemanden finden will, dann meistens schafft man das.
Also so sieht man doch, dass die Communities, so schwierig das manchmal ist, auch dann wieder einen Vorteil haben, weil die halt intern dann sehr vernetzt sind. Denn ich bin auch bei dem Newsletter vom Pfarrer Gerald Kick und bei der Evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge, und darüber habe ich dann den Kontakt wieder bekommen. Armin Nembach kenne ich auch, der macht bei uns dieses Rudelsingen bei den Blinden- und Sehbehindertenseelsorge und ist mit seiner Gruppe The Cauldrons auch unterwegs. Und den hatten wir auch schon. Also da sieht man, es vernetzen sich dann langsam so auch die Communities. Jetzt wollte ich noch einen Teil ansprechen. Sie haben ja mal gesagt, dass Sie Behinderte und Nichtbehinderte in diesen Laiengruppen haben. Aber wir hatten es mal davon, dass es dann auch schwer ist, die loszueisen aus ihren Zusammenhängen. Einmal, dass das Publikum selber da oft nicht rauskommt oder den Zugang zu den Infos erst gar nicht hat. Und dass auch die Schauspieler selber dann oft das Problem haben. Können Sie da noch mal was drüber erzählen?
Ja, das ist genau diese Logistik, wie jemand braucht einen Fahrdienst, und manchmal geht das gar nicht. Oder vor allem, wenn wir Wir werden in die letzte Woche von, bevor diese Coming Together Stück im Juli abends proben. Und da hat schon eine Teilnehmerin zu uns gesagt, oh, das wird wieder so schwierig, weil ich muss eigentlich, werde ich um 8 schon ins Bett gesteckt und dann ist, kommt niemand und ich muss das extra organisieren und dann braucht es auch Telefonate und Organisationen, zusätzliche Fahrdienste. Und wir wollen unbedingt das für sie möglich machen, weil sie sagt, das ist eigentlich, die freut sich alle 2 Wochen, dass sie endlich mal wieder zu Everybody, zu dem Workshop kommen kann. Aber solche Sachen, genau, stoßen wir an unseren Grenzen auch. Und das ist auch, wo es gibt ein System von Fahrdienste, auch mit den ganzen Werkstätten, mit den Einrichtungen, mit den Wohnheimen. Aber die haben sehr genau ihre präzise, da wird hingebracht, der wird abgeholt und da gibt es keine Abweichungen davon. Man weiß natürlich, es ist eine Geldfrage und eine Personalfrage, das ist nicht einfach, aber es ist einfach dieser Wunsch, genau das Einfache zu machen für Menschen mit Behinderung, dass sie frei entscheiden können, wo und wann sie was machen.
Ja. Dass es heute auch noch immer mit diesen Bettgehzeiten. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor 30 Jahren ein Buch gelesen habe eines Behinderten, der hat gesagt, lasst mich wie ich bin, war der Titel des Buches. Und es waren Gedichte und da hat er auch eins gehabt, zum das frühe zu Bettgehen im Heim. Und das ist natürlich dann auch, wenn sie dann in der Werkstatt arbeiten, dann gibt es auch oft das Problem, dass man ja dann eigentlich auch freigestellt werden darf für solche Dinge. Und das wird dann auch häufig nicht gemacht. Da haben Sie sicher auch schon Erfahrungen, oder?
Ja, also ich weiß nicht, den konkreten eigentlich schon, ne? weil jetzt auch aktuell zum Beispiel bei den Auftritten eben, die wir in den verschiedenen Einrichtungen haben, da sind jetzt manche eben auch unter der Woche so am frühen Nachmittag, weil es eben halt ja oft da mit so Sommerfesten zum Beispiel gut passt. Und da ist es schon auch so, dass halt eigentlich die Leute, die in Werkstätten arbeiten, immer gesagt haben, nee, da können sie nicht, weil da sind sie eben arbeiten.
Wobei wahrscheinlich, wenn man möchte oder wenn es gibt die Kapazitäten, könnte man sagen, schau mal, diese 3 Leute kommen da von dieser Einrichtung und könnten gemeinsam in einem Bus dahin gebracht werden. Aber dann ist es einfach oft zu aufwendig oder irgendwas, ja. Genau.
Ja. Das ist dann auch die Frage, das dich durchzusetzen. Das habe ich eben auch schon von Leuten gehört, die wissen zwar, dass das geht, aber können sich dann trotzdem im Praktischen, obwohl sie theoretisch dieses Recht haben, im Praktischen dann auf zusätzlich auch durch die Behinderungen selber sich dann oft schwer durchsetzen, dass sie sich da fit machen über Werkstattenräte, das zu bekommen.
Das stimmt, obwohl wir haben gemerkt, unsere Teilnehmer haben alle eine sehr starke eigene Stimme. Aber vielleicht, ja, es ist tatsächlich so, dass es vielleicht geht einmal, aber nicht 4-mal in der Woche oder was weiß ich. Das ist einfach, man wird zum Problem gemacht und das ist nicht fair, wirklich.
Ja, weil ja der Förderauftrag der Werkstätten ja auch darin besteht, die kulturelle Förderung zu gewährleisten. Genau, und dann eben auch, dass die Menschen auch innerhalb ihrer Einrichtung erfahren, dass es diese Veranstaltungen gibt als Zuschauer, dass man ihnen dies weiterreicht, weil sie vielleicht nicht vernetzt sind, kein Newsletter bekommen, dann oft weder lesen noch schreiben oder einen Computer handhaben können, dass da viel mehr auch das Personal angesprochen werden muss, um dann die Leute anzusprechen, dass sie da vielleicht hinwollen, wo man aber dann wieder noch mehr Busse finden muss, das dann wieder zu gewährleisten.
Also, genau, das glaube ich, deswegen gehen wir jetzt, weil jetzt hat die Nora diesen super Kontakt zu 4 oder 5 Einrichtungen hier in Nürnberg und wo vorher man hat eine E-Mail geschickt die letzten 2 Jahre und hat keine Resonanz oft. Jetzt kennen wir die Leute dieses Jahr und merkte, die haben total viel Interesse. Die haben uns jetzt auf der kleinen Bühne gesehen bei ihrem Sommerfest. Die haben uns im Workshop erlebt. Und jetzt, wenn was kommt und ein Plakat steht an der Wand, dann wird gesagt, ach ja, das sind die Leute von Everybody. Da wollen wir hin oder wir machen das möglich.
Die können es dann wenigstens über die Bilder wiedererkennen, ne? Wenn sie es vielleicht auch nicht lesen können, aber die haben die Erinnerung. Ist es denn dann offen, diese Werkstattvorstellungen auch für nicht behindertes Publikum?
Also die meisten waren jetzt einfach im Rahmen von öffentlichen Sommerfesten. Das heißt, das ist dann schon, da kann ja im Prinzip jeder kommen.
Sommerfest der Werkstatt.
Ja, genau. Also zum Beispiel morgen sind wir bei der Noris-Inklusion auf dem Sommerfest. Es ist in einer Naturerlebnis-Gärtnerei. Also da kann im Prinzip jeder hinkommen. Nur ist es natürlich schon, glaube ich, so, dass das wahrscheinlich auch nicht so die große Öffentlichkeit, also die bewerben ihre Sommerfeste zwar auch, aber wir merken das schon auch, dass ja, wie soll ich das sagen, dass schon oft leider nicht behinderte Menschen das oft stigmatisieren oder denken, ach so, nee, das interessiert mich dann nicht. Also wir kämpfen auch immer wieder damit, dass eben die Vorstellungen, die wir jetzt mit Everybody machen, dass das nicht so geschoben wird in den Bereich inklusive Tanz, weiß ich nicht, weil eigentlich ist es die gleiche Kunst, wie Susanna in ihrer Company Kurtz & Co. macht, nur dass jetzt halt einfach andere Menschen beteiligt sind. Und ich glaube, dass das halt dann schon auch deswegen dazu führt, dass jetzt nicht die große Masse zu diesen Sommerfesten kommen wird.
Wir wollen auch kein so Charity-Model oder so die Gutmenschen sein. Wir bieten das alles nicht an, um was Gutes so in diese Richtung, sondern wirklich was eine qualitative, gute Arbeit zu präsentieren und anzubieten.
Genau, also nicht so, dass es wieder so, naja, es sind halt Behinderte. Ja. Naja, ist nicht so schön, aber gut, dafür ist es, kommt es ja, haben sie ja Kinderhand gemalt. Naja, dann können wir es ja mal spenden. Und die Leute, die den Bezug dazu haben, die Verwandte haben bei Sommerfesten, dann ist es ja auch bei Schulen, ist es ja genauso, wenn die Verwandten kommen oder wenn Menschen da einfach keinen Bezug haben, trauen sie sich da auch nicht hin. Wobei ja Noris, dieser Garten, ja, sowas von schön ist, also das Ambiente, es ist immer empfehlenswert in der Breilestraße 27.
Genau, das allein ist schon eine Midsommerfest, glaube ich, das ist wirklich für alle.
Ja, alle zu. Und da ist es so schön und eine wunderbare Idylle da drinnen, es ist immer empfehlenswert. Jetzt haben Sie noch gesprochen vorhin im Rahmen der Ankündigung, dass es solche Relaxed-Vorstellungen gibt. Dann bedeutet es ja, in den anderen Vorstellungen ist es ja häufig so, dass Kinder oder Menschen, die jetzt irgendwie sich besonders bewegen oder so, nicht so gern gesehen ist. Birgt es dann auch wieder die Gefahr, dass man zwar dann schön wieder eine Möglichkeit hat, dass Menschen kommen können, die es sonst vielleicht nicht können? Oder sollte das dann auch irgendwann mal offen sein?
Also ich glaube nicht, dass wir das ausschließen. Nee. Es steht definitiv nicht auf unserer Werbung, nur für mich.
Nein, ich meine umgekehrt, dass dann, wo es dann wieder mehr eine striktere Theateratmosphäre gibt, dann wieder jeder sagt, na, dann geh doch in diese Relaxed-Vorstellung.
Ich glaube, das ist auch jeder frei zu wählen, weil es gibt Menschen, die wollen lieber dieses ganz dunkel, ganz ruhige, damit sie nur konzentrieren können auf was auf der Bühne passiert. Und andere, die sagen, hey, das ist eine schöne Idee, ich kann in einen Sitzsack mich zurücklehnen und ich kann mein Getränk mit reinnehmen. Und wenn ich doch plötzlich dringend aufs Klo muss, dann kann ich aufs Klo gehen. Und da im Prinzip versuchen wir auch dann für alle was anzubieten.
Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, also weil ich, vielleicht sollte man das in unserer, oder ich hoffe, dass wir eh in unserer Kommunikation nach außen immer schon so sind, dass bei uns alle Menschen willkommen sind, aber vielleicht könnte man das auch noch stärker herausstellen, dass die Relaxed Performance ist im Prinzip ein Angebot, wo eben, also es ist auch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland ist, es noch nicht so bekannt, aber es ist tatsächlich ein Konzept mit bestimmten Kriterien, dass es zum Beispiel auch einen Rückzugsraum gibt, dass eben so eine leicht verständliche inhaltliche Einführung vorher dazugehört, dass man weiß, worauf man sich einstellt. So, ich glaube, wenn dieser Begriff dasteht, dann ist es halt die Garantie, so, ah, okay, es sind bestimmte Dinge erfüllt. Aber natürlich soll es einfach zu jeder Vorstellung so sein, dass sich alle wohlfühlen. Wir haben auch immer ein Ansprechteam vor Ort, die einfach, so, wenn jemand sich meldet und sagt, hey, ich will gerade mal irgendwo hin, wo es ruhiger ist, die dann natürlich auch die Person da irgendwie hinbringen oder, ne, also jetzt als Beispiel, oder einfach für alle möglichen Fragen und Anliegen da sind, weil ich glaube, das ist, ja, sollte einfach selbstverständlich sein, dass sich jeder immer willkommen fühlt.
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich war bei der Relaxed Performance dabei und es war so heiß, dass mir schlecht wurde und ich saß außerhalb des Saales und erhielt meine Kopfhörer für die Audiodeskription. Vorher haben wir getestet, ob Musik und Deskription zu mir nach außen durchkommen. Man hat extra für mich das Fenster geöffnet und mir eine Flasche Wasser gebracht. Und der Partner einer der Frauen hat sich neben mich gesetzt und die ganze Zeit mich versorgt
hat mich erst einmal vom Taxi abgeholt und später mit mir sehr lange auf mein Taxi gewartet, denn es war einer der heißesten Tage des Jahres, sodass auch dem Taxifahrer zeitgleich mit mir sehr schlecht wurde und er auch fast kollabiert wäre. Also man sieht, allen recht getan ist eine Kunst, die man doch machen kann.
Aber da bewahrheitet sich mal wieder das, was für Inklusion gut ist, ist für alle gut. Es werden dann vielleicht auch Menschen mit Kindern reinkommen, die sonst sagen, ach nee, mein Kind schreit, das kann ich nicht mitnehmen. Ich sehe halt nun wieder das Problem. Mit merke ich, dass ich schlechter höre. Und wenn ich dann noch einen Kopfhörer für die Audiodeskription habe, dann auch noch hinter mir jemand hustet, rappelt, scheppert, dass ich auch zusätzlich durch andere Erkrankungen Reizfilterschwäche habe. Und wenn ich dann um mich herum, dann brauche ich zwar keinen Rückzugsraum, also sehe ich ja das Theaterstück nicht mehr, aber ich kriege dann weniger auf der Bühne mit. Ich bin dann wieder so mehr der, wo dann sagt, Ruhe hier, ich will in Ruhe und konzentriert zuhören können. Wobei ich jetzt kein Problem habe, wenn ich weiß, jemand hat eine Behinderung. Gab ja auch mal so einen bekannten Fall, wo einer dann immer getanzt hat im Konzert und aufstand. Ich finde es total schön. Und während meiner Theatergruppenzeit fand ich, da haben auch welche einfach geschrien oder Laute ausgestoßen im Publikum. Das ist genau wie wenn ein Handy auch klingelt, darf man sich nicht stören lassen. Und die Resonanz der geistig Behinderten war so überwältigend, weil die eben so mitgehen. Und das ist das, merken Sie da einen Unterschied?
Ja, was ich auch sagen wollte, ist, aber wir wollten vermeiden, so eine Ghettoisierung, ne, von den Menschen mit Behinderung, dass wir, ist es nicht immer machbar, aber nicht, dass wir alle so barrierefreie Vermittlungsangebote in einem Vorstellung packen. Weil, wie Sie sagen, ne, es ist vielleicht, die Audiodeskription ist besser an einem Abend, wo es vielleicht ruhiger ist und ja, wo vielleicht genau nicht andere Störungen vom Publikum aus sind. Und einfach da, das wenn wir mehrere Vorstellungen haben, das dann so aufzubrechen und anzubieten.
Also Ergänzung dazu, also weil ich nämlich auch gerade den Gedanken hatte, wir überlegen bei jedem neuen Projekt jedes Mal rum, so, okay, wann können wir was anbieten? Das Ding ist, am liebsten würde ich natürlich jede Vorstellung, die wir anbieten, mit Audiodeskription machen, ne? Aber und allen anderen Angeboten. Also eigentlich wäre das ein Ziel, dass halt einfach, also das Thema kam auch auf in dieser Podiumsdiskussion auf unserem Festival von einer Teilnehmerin auf dem Podium, Laura Polster, die taub ist und die meinte eben, dass da das Problem mit Veranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetscherinnen auch ist, dass es halt eine so begrenzte Auswahl gibt, ne, dass sie im Prinzip halt gucken muss, okay, wo kann ich hin, wo ist dieses Wochenende irgendwie eine Gebärdensprachdolmetscherin dabei? Und dass natürlich ja dann auch die freie Wahl gar nicht mehr da ist, in welche Kulturveranstaltung kann ich gehen, weil vielleicht gibt es heute einfach nur Dinge, die mich nicht interessieren. Und das sehe ich also total, dass das ein Riesenproblem ist. Und leider können wir halt auch immer nur ein Stück weit das aufbrechen, weil es natürlich halt an der Finanzierung dann oft hängt. Also
Ja.
wenn wir Förderung beantragen, wir haben dann halt ein begrenztes Budget, das wir für Gebärdensprache, Audiodeskription oder so ausgeben können. Und dann können wir es eben nicht zu jeder Vorstellung machen. Und deswegen, ich finde das ein total wertvolles Feedback, auch so von Ihnen. Weil es eben ich auch jedes Mal so am Denken bin, so, okay, wann ist das jetzt am besten? Aber oft, ne, sind es auch so Dinge wie zum Beispiel also unsere Audiodeskription macht meistens Jürgen Heilmüller. Wann ist der verfügbar? So, also an solchen Faktoren hängt es ja auch oft. Aber die Konsequenzen, die das dann eben hat fürs Publikum, sind eben, wie Sie es jetzt beschrieben haben, schon auch mitzudenken.
Ja, es hakt dann an solchen Kleinigkeiten und halt dann auch immer wieder am lieben Geld, ne? An der Kleinigkeit vom lieben Geld. Wie fördern Sie denn, wie finden Sie denn dann die Fördertöpfe?
Genau, also ich wollte das auch vorhin hat Nora dass wir Förderungen städtisch, kommunal, vom Land, vom Bund beantragen. Manchmal haben wir Glück, manchmal nicht. Auch haben wir für einige größere und kleinere Projekte von Aktion Menschgeld bekommen. haben uns sehr darüber gefreut. Wir sind natürlich auch auf Sponsoren und Spendengelder angewiesen. Everybody ist auch ein Verein, man kann auch Mitglied werden. Und die Vereinsarbeit ist auch ein wichtiges Teil von Everybody. Aber es ist einfach eine konstante Arbeit. Also es ist nicht, dass wir jetzt Förderung für die nächsten 15 Jahre haben, sondern jedes Projekt, ob im professionellen Bereich, im Vermittlungsbereich oder im Amateurbereich, muss irgendwie finanziert werden. Und immer sind wir auf der Suche nach, welcher Fördertopf passt für uns diesmal und wie viele Fördertöpfe. Ich meine, für das Festival, glaube ich, haben wir 10, 12 Anträge geschrieben, um überhaupt da auf das Geld zu kommen.
Ja, das zieht halt auch unheimlich Energie ab für Sachen, die man anderweitig verwenden könnte. Und das Problem ist auch, man sollte doch einfach mal staatlich sagen, so hier, das zweigen wir jetzt im Staat für Inklusion ab, fertig.
Ja. Ne? Ist halt auch das, dass es super schwer ist, einfach so langfristige, also bei den Kommunen, ne, gibt es ja schon so Haushaltsstellen, manche Theater haben das, und wo dann ein gewisser Betrag irgendwie gesichert ist, aber das ist ein super schwerer Weg, da hinzukommen. Und also das Ausmaß ist schon aktuell, unser aktuelles Projekt endet dann Ende Juli und dann ist erstmal nichts mehr, keine Förderung so in Sicht, und wir versuchen jetzt dann eben Gelder, damit wir die nächste Workshop-Laufzeit ab Herbst eben wieder einleiten können, dafür erstmal Gelder zu akquirieren. Also es sind schon auch sehr kurze Zeiträume hier, von denen wir sprechen. Und es ist schon permanente Arbeit, die eben dann eben abgeht, wie Sie es genau gesagt haben.
Und nur wenn man denkt an Nürnberg, Nürnberg hat einen Verfügungsfonds mit 250.000 Euro, glaube ich, war drin, für inklusive Projekte. Und das war super. Und wir haben Geld bekommen. Aber das Geld ist schon aufgebraucht und es gibt keinen neuen Topf, haben wir gemerkt.
Ja, ja, weil da wahrscheinlich in diesem Verfügungsrahmen dann noch irgendwelche Sachen vom öffentlichen Raum oder, ja genau. Also, und beim Kino ist es mittlerweile ja schon so, dass es nur dann Fördergelder gibt, wenn jemand eine Audiodeskription macht, sonst werden die Filme nicht mehr gefördert. Und so ein Gesetz bräuchte man dann eben für Performances auch.
Ja, also auch, man muss auch sagen, in der Zeit von Corona war das ganz toll, weil wir dürften Anträge stellen und dann noch einen Posten drauf für Inklusion und Vermittlungsangebote. Das ist wieder leider durch die jetzige Wirtschaftssituation und Krieg und andere Sachen, dieses Geld steht nicht mehr zur Verfügung. Aber das war ein Anfang, ein guter Anfang aus einer ganz schrecklichen Situation, und jetzt ist es nach 2 Jahren wieder leider weg.
Wo ja eigentlich andere Schauspieler sogar während Corona und die Theater eigentlich geklagt haben, dass jetzt wegen des mangelnden angeblichen Systemrelevanz dann eigentlich eher schlechter war.
Man musste aber schon ein Projekt vorstellen und es gab eine Jury. Also das ist nicht, dass einfach das Geld bei allen verstreut wurde. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil da hat, glaube ich, wirklich die Kreativwirtschaft und die Kulturarbeit auch vorangebracht.
Ja, und gibt es jetzt auch Menschen in diesem Amateurbereich, die jetzt, wenn das ja Ganze dann aufhört, wäre ja schade für die, gibt es aber auch welche, die dann ein Sprungbrett dadurch bekommen, in den professionellen Bereich überzugehen?
Tatsächlich, also so war das jetzt mit einem unserer Tänzer, der seit Beginn 2021 in unseren Amateurworkshops war, und der hat letztes Jahr, 2023, in unserem Profistück für den öffentlichen Raum Stairways to Heaven mitgetanzt. Das ist tatsächlich auch was, das hat Susanna ganz am Anfang ja auch gesagt, dass ja leider oft bislang es an Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung scheitert, weil einfach dort auch, also ganz oft auch Ausreden, ne, gefunden werden, warum das aus diesen und jenen Gründen halt nicht gehen würde. Und wir beobachten das auch bei Independence aus Glasgow, die ich auch schon erwähnt habe, dass die zum Beispiel auch genau dieses Konzept haben, dass sie praktisch selber eigentlich also wirklich über Jahre hinweg ihre Teilnehmenden ausbilden, die dann in Profiproduktionen auch eingebunden werden und eben genauso wie alle anderen Tanzprofis bezahlt werden. Und das ist auch was, wo wir darauf hinarbeiten und was eben auch schon mit der Person jetzt passiert ist.
Und man sieht auch, wie das ist noch so gängig noch ist, Menschen mit Behinderung nicht zu bezahlen für ihre Arbeit. Als ich das erste Mal mit Nele Buchholzes Vater gesprochen hat er dann gesagt, ja, wird Nele bezahlt für die Produktion? Ich sage, naja, natürlich, sie kriegt genauso viel als genau die professionelle Tänzerin. Und das habe ich auch so beantragt und auch Assistenz für die Nele auch. Und dann hat er gemeint, ja, super, aber das ist nicht selbstverständlich. Ja.
Ich kenne das, da habe ich eben auch schon bei ein oder zwei kleineren Anthologien vorher mal mitgemacht. Und da hat auch eine gefragt, ja, und was hast du gekriegt? Da habe ich gesagt, naja, ich habe ein Buchexemplar gekriegt. Ich möchte aber schon wissen, was es gibt. Denn bei Behinderten wird häufig immer gleich so, naja, die machen das ja ehrenamtlich. Und das ist auch bei anderen Sachen so, ehrenamtlich oder ja, kannst du ja so machen. Schön, hast du ja wenigstens mal eine Beschäftigung, ist doch toll. Oder naja, du freust dich ja auch mal, wenn du mal ein bisschen Geld kriegst als Behinderte.
Ja.
Das habe ich mir auch schon mal sagen lassen. Also das ist, ich habe jetzt, es ist bedauerlich, gibt es denn schon eine Schauspielschule, wo Behinderte oder eine Tanzschule, wo Menschen mit Behinderung ganz normal diesen Beruf lernen können?
Ja, also im NRW, Nordrhein-Westfalen, von der Kompanie DINA 13 von Gerda König. Die haben jetzt ein Programm, eine Ausbildung für Tanzausbildung für Menschen mit Behinderung. Ich habe vergessen, wie aber über DINA 13 findet man raus, wie diese Ausbildung heißt. Und man merkt es in den Hochschulen, wird langsam so ein bisschen ein Wechsel, gibt es, wo, obwohl wir haben letzte Woche gehört von einem Musiker, den wir kennen, der sich für die Hochschule beworben hat in Köln und nicht genommen würde, weil er, irgendwas, also für eine Hochschulreife, ja, genau, weil er das Abitur hatte nicht gemacht als Mensch mit einer körperlichen und geistigen Behinderung. Aber eine super Musiker, einfach begnadet, er arbeitet jetzt, glaube ich, für den Westdeutschen Rundfunk oder sowas, ohne die Ausbildung zu haben. Aber trotzdem, diese Ausbildung wird verwirrt. Also ich glaube, langsam merkt man, dass die Türen aufgehen und hoffentlich, ja, wird es so weitergehen.
Ja, das ist bei uns dieser Bürokratismus und es muss eben ganz genau in diesen ganz bekannten Bahnen laufen und U-Musik und E-Musik, ne? Und es gibt natürlich auch bei dem nichtbehinderten Bereich immer mehr Schauspieler und Künstler, die irgendwo von der Seite reinkommen, aber das sollte ja jetzt bei Behinderten nicht deswegen dazu führen, dass es gar nie eine Schauspielschule gibt.
Ja. Nee, meine, für mich immerhin ist eine Ausbildung A und O für einen künstlerischen Beruf. Ich halte eigentlich nichts davon, in einem Castingshow mitzumachen, egal ob man eine Behinderung hat oder nicht, weil um irgendwann mal, was man da alles machen muss, vor allem als freiberuflicher Künstler oder Künstlerin, braucht man eine ganz fundierte Ausbildung im Hintergrund und nicht einfach zu denken, ach, ich muss nichts machen, ich kann ein, Influencer werden und gleich berühmt werden. Also vielleicht doch für eine kurze Zeit oder man hat eine tolle Idee. Aber wirklich, ich finde, die Ausbildung ist schon sehr wichtig.
Ja, ne, also dann auf jeden Fall. Und die werden ja auch an den Schauspielschulen etwas toleranter. Früher waren ja auch sogar Menschen mit Übergewicht. Nee, wir können dich nicht besetzen. Wir hatten bei uns im Theater einen, der war extrem kräftig und der hat ganz jede Rolle gespielt so. Und auch im Tatort hat man ihn schon gesehen. Und da ist heute ja auch, wenn man Rainer Hunolds Buch liest, ne, wie schwierig das für ihn war und alles, heute ist man da ja schon wesentlich besser. Und früher hat man ja auch dieses Blackfacing gemacht, dass man Crippling Up, gibt's das, wird das jetzt weniger? Und sehen Sie da auch eine Chance, dass durch dieses, durch Ihr Projekt das Crippling Up langsam abnimmt?
Ich denke und hoffe schon. Neulich gab es einen Fall hier in Nürnberg, fand ich sehr merkwürdig. Aber ja, also wirklich, wenn es die Künstler gibt mit einer Behinderung, die Rollen nehmen können, dann ja, wird es langsam mit diesem Cripping Up mal abgeschafft. Ja, finde ich auch sehr wichtig.
Ja, hoffentlich. Ich meine, wir können es natürlich nicht so einschätzen, wie das deutschlandweit passiert, aber ich glaube, das Problem ist halt oft, dass sich oft eben auf genau diese Ausrede berufen wird, so, ja, es gibt ja irgendwie keinen jetzt mit Behinderung, der auf die Rolle gepasst hätte. Und Das Ding ist, das mag vielleicht auch sogar in manchen Fällen stimmen, und das Problem ist aber dann halt, weil es die
Ja.
Ausbildungsmöglichkeiten nicht gibt, ne? Also es ist
Ja.
halt einfach so das System, was eben an Formalitäten und so dann oft scheitert.
Wo wir merken, die Menschen mit Behinderung kriegen immer mehr Stimme, und das ist richtig. Da gibt es ein Netzwerk für behinderte und nicht behinderte Künstler und Künstlerinnen, und da werden solche Sachen diskutiert. Es gab einen Fall neulich irgendwo im West, genau, eher weiter im West. Ich wollte sagen, Westdeutschland, das klingt ein bisschen, ich weiß nicht,
In alten
in
Bundesländern.
alten Bundesländern, die dann wirklich ein sogenannter Shitstorm ausgelöst hat, aber wirklich dann sind Leute zur Stimme geworden, um ihre Meinung zu sagen, und das ist schon auch ganz wichtig.
Ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges, wo man jetzt vielleicht noch darauf hinweisen könnte, außer dass mir eben auffällt, dass ich früher immer bei Tanz total scheu war, weil ich gedacht, du siehst es ja eh nicht. Und durch das, dass es jetzt Audiodeskription gibt, auch ich dann mal in eine Tanzvorstellung gehe und damit ja auch als Blinde mein Genre erweitern kann. Haben Sie noch irgendwas, was Sie noch uns mitgeben möchten?
Naja, ich würde gern fragen, was war Ihre Erfahrung bei der Audiodeskription bei The Woman in Me? Was ist dann rübergekommen von dem Stück und der Atmosphäre, und konnten Sie sich die Vorstellung vorstellen, wie wir uns da bewegen?
Also für mich war erstmal wichtig, dass ich diese Reifen habe vorher anfassen dürfen, die Utensilien, die
Der Reifrücke,
Requisiten. Genau,
genau.
das war sehr wichtig, weil dann habe ich schon mal eine Vorstellung davon gehabt. Und dass diese Bühnenbegehung, dass ich schon mal wusste, ah, die kommen da jetzt runter und dass ich ungefähr eine Vorstellung hatte, wie sie aussehen. Die Audiodeskription, der konnte ich gut folgen. Was allerdings für mich, das mag aber jetzt auch an meinem eigenen Horizont liegen, wenn dann so Sachen kamen wie, sie gehen im Pierrot-Schritt oder irgend sowas. Also er hat manchmal Begriffe benutzt und setzt dann vielleicht Sachen voraus. Ein Blinder, der sich im Leben noch nie mit sowas beschäftigt hat, wird wahrscheinlich viele Dinge nicht wissen. Und ich habe eh jetzt nicht so einen großen Allgemeinbildungshorizont, aber ich will jetzt nicht das für alle anderen Blinden sprechen, nicht, dass ich dann noch geschimpft wäre. Aber da ist manchmal wichtiger, oder auch wenn dann gesagt wurde, jetzt stehen Sie herausfordernd da, jetzt stehen Sie sexy da, dass man lieber die Körperposen benennt und sagt, jetzt streckt sie
Ja.
den Arm vor oder so,
Ja,
ne?
das stimmt. Eigentlich genau, ich habe diese Ausbildung gemacht, Audiodeskriptionen. Wir haben tatsächlich im Tanzbereich wirklich auf den körperlichen Bewegungen uns konzentriert, haben gemerkt, es ist nicht wichtig zu sagen, sie streckt den linken Arm, wenn man da einen Fehler macht,
Arm.
aber man streckt den Arm ganz lang in eine Richtung, und die andere Arm ist nach oben gehoben, hat man vielleicht eher ein Bild, und dann sind es fließende Bewegungen oder ganz zackige Bewegungen, kann man sich vielleicht da eher sich was vorstellen, und da haben Sie recht, das würde uns auch genau in der Ausbildung nahegelegt, dass wir nicht Ausdrücke verwenden, die vielleicht für einen Menschen mit einer Sehbehinderung ja gar nicht wissen, wie ein Pierrot ausschaut oder sowas. Also da muss man schon vorsichtig sein, wo kann man sich was vorstellen, genau, und wo hat man nicht diese Hintergrundinformationen.
Das ist natürlich auch manchmal der Schnelligkeit geschuldet, weil man ja sehr, sehr viel beschreiben muss. Und es ist natürlich auch so, dass die Voraussetzungen, was Blinde in ihrem Leben, das ist dann oft schwierig, sich da vorzustellen, was weiß jetzt ein Blinder und was weiß ein Sehender, ne? Und da hat man manchmal unterschiedliche Dinge, wo man einfach in verschiedenen Welten gelebt hat und dann auch, ob man nun geburtsblind ist oder ob man mal gesehen hat, ne? Und das ist dann schwierig, immer. Deswegen sind ja auch bei sehr vielen Teams von Audiodeskriptionsbeschreib, also von ADs, von Bildbeschreibungen, immer auch Blinde mit dabei, die dann nachfragen können.
Wir hatten auch schon das Feedback eben von einer Person, die erst später im Leben erblindet ist, dass es da dann auch schön ist, Bezüge zu haben, ne? Also weil die Person halt wusste, wie gewisse Dinge aussehen oder so, und dann das Schlagwort gereicht hat. Also ich glaube auch, es ist ja oft so ein Balanceakt, das eben so zu gestalten, dass möglichst viele was damit anfangen können.
Ja, da ist es am besten, sich am schwächsten zu orientieren, ja, ne? Weil ob die jetzt mal einen schönen Moment haben, sich an was erinnern oder ob sie, das Schlagwort reicht, das ist ja schön für die, aber die wissen, die können sicher dann im Kopf sagen, aha, das ist jetzt der Peru-Schritt, ne? Und dann, dann weiß aber jeder Bescheid, ne? Oder ich meine, gut, lasziv, das kann man sich dann schon vorstellen, sie schaut lasziv nach vorne, da wäre es jetzt komisch, wenn man sagen würde, sie strickt ihr Kinn vor und lässt die Zunge raus und reißt die Augen auf oder so, ne?
Was ich auch schön finde, ist versuchen, Stimmung zu erregen, indem man, wie man spricht, weil man kann auch schneller und staccato sprechen und sie hebt die Hände und sie geht über die, oder sie bewegt sich ganz langsam mit ausgestreckten Armen, dass man so eine Stimmung erzeugt und vielleicht so ein Bild erzeugt, als einfach nur ganz normal zu sprechen und dann geht sie nach rechts und
Genau, das ist die Betonung und dann natürlich dann auch, wie schnell muss man das einbinden, wenn dann wieder was anderes kommt, dass man, jetzt haben Sie ja wenig Dialoge dazwischen gehabt, zwischen diesen schnellen Bereichen, sondern erst später, aber wenn dann natürlich ein Dialog gleich wieder kommt, will man ja nicht reinsprechen, dann muss man immer noch die Kürze, dann muss es noch komplex beschrieben werden und noch so, dass man es versteht. Und dann auch noch, wenn man dann noch eine langsame Stimme hätte, weil es fließende Bewegungen sind, wird es wahrscheinlich, genau, das ist natürlich dann die Kunst, das so hinzukriegen mit den Sprechern, genau. Das haben wir ja beim Film auch und da kommt noch die Musik und die Dialoge und dann müssen sie es noch dazwischen setzen. Das ist dann oft das Problem, genau. Suchten Sie denn noch Leute, die mitmachen bei dem Ensemble?
Also die nächste professionelle Produktion wird erst im Dezember 25. Wir machen Nussknacker, ein inklusiver Nussknacker. Da bin ich gerade auf der Suche nach Tänzer und Tänzerinnen für diese Produktion. Habe schon ein paar Ideen im Kopf, aber bin auf der Suche. Für unser Everybody Ensemble ist jeder jederzeit willkommen. Da haben wir zwei Gruppen, weil eine Gruppe ist zu groß geworden. Aber jeder ist willkommen.
Und wir freuen uns immer über Vereinsmitglieder und vor allem auch Leute, die Lust haben, sich zu engagieren. Ne? Also zum Beispiel auch, wie Sie auch gesagt haben, diese Audiodeskription oder eben andere Angebote gemeinsam zu erarbeiten, das ist auch immer was, wo wir uns sehr freuen über Leute, die einfach Lust haben, mitzumachen. Deswegen stehen eigentlich alle Türen offen.
Und unsere Website everybody-dance.de ist barrierefrei. Also da kann man sich, glaube ich, gut zurechtfinden mit verschiedenen Angebote. Und man kann sich einfach, unsere E-Mail-Adresse ist info@everybody-dance.de. Also da kann man uns anschreiben und sagen, ich habe Interesse, einen Kurs mitzumachen. Und dann antworten wir so schnell.
Oder Interesse als blinde Person, zum Beispiel dann in einem Audiodeskriptionsteam dabei zu sein und beraten zu sagen, ja, also da müsste man vielleicht noch anders beschreiben oder einen anderen Weg der Beschreibung wählen. Genau, das verstehe ich noch nicht oder wie auch immer.
Genau so ist es, dass wir auch Experten in eigene Sache auch suchen. Ne? Wie Sie sagten, im Team jemand, wenn ich eine Audiodeskription zu machen, dass ein Feedback gibt zum Beispiel und sagt, ja, das funktioniert, aber das soll man eher weglassen. Also das ist auch wichtig für uns. Ja.
Und so Bühnenbegehungen für Rollstuhlfahrer, dass die gucken, ob sie in den Saal reinkommen, so Testpersonen, oder sind sie sowieso mehr, sind da die Veranstalter auch sehr offen, dass die das alles schon vorher so geregelt haben, dass man barrierefrei reinkommt?
Also dadurch, dass wir bislang in der Tafelhalle immer waren, da ist es schon ausgetestet sozusagen. Fürs Künstlerhaus ist das aber tatsächlich eine gute Option, beziehungsweise da würden wir es jetzt wahrscheinlich diesmal auch so handhaben, dass halt auch Teilnehmende aus unserem Ensemble, haben wir ja auch eben 5 Personen, die einen Rollstuhl nutzen, dass die das zum Beispiel dann auch einmal begehen, beziehungsweise sie müssen ja auch auf die Bühne kommen, also das ist gewährleistet. Aber auch sowas, also wir hoffen ja auch generell, unser Angebot generell oder auch unsere Auftrittsorte und alles zu erweitern. Also im Prinzip kann sich jeder melden mit einer Tätigkeit, auf die er oder sie Lust hätte, und dann finden wir einen Platz dafür.
Gelder fördern, also Mitglied werden, heißt, zahlt man dann einen Mitgliedsbeitrag pro Jahr oder wie läuft das?
Ja, wir haben einen Mitgliedsbeitrag pro Jahr von 45 Euro. Genau.
Mit Ermäßigung aber für Menschen
mit Schwerbehinderten. Menschen mit Nürnberg-Card, das ist eine Ermäßigung. Und als Verein natürlich freuen wir uns, habe ich vorhin gesagt, auf Spenden oder Sponsoren, Genau, Spendenquittungen können wir ausstellen, zum Beispiel als Verein.
Also 45 Euro, dann ermäßigt, der Beitrag wird ermäßigt mit Nürnberg-Pass oder Binnenausweis. Was kriegt man dafür? Also gibt es dann auch Ermäßigungen beim Eintritt?
Ja, tatsächlich. Wir haben für den Festival haben alle unsere Mitglieder den ermäßigten Preis bekommen oder ein Festival-Pass auch zum ermäßigsten, gut ermäßigten Preis. Wir haben immer wieder genau Veranstaltungen, wo wir alle einladen. Wir hatten zum Beispiel den Tag der offenen Tür im Künstlerhaus letztes Jahr im November, wo alle eingeladen würden mit Kaffee und Kuchen. Natürlich unsere Mitgliederversammlung mit Essen und so weiter. Also da ist so ein bisschen was angeboten wird und sich einfach regelmäßige kleine Newsletters mit Informationen zu, was gerade los ist.
Ja, es ist halt nochmal ein Blick hinter die Kulissen mit mehr Möglichkeiten, sich dann auch aktiver einzubringen. Ne?
Also Backstage-Pass.
Ja. Ja, so in der Art.
Kriegt man dann, kann man sich auch jetzt unabhängig davon, ob man Vereinsmitglied wird, für einen Newsletter eintragen?
Tatsächlich haben wir bislang noch keinen wirklichen Newsletter. Also wir führen selber noch mit, also per Hand sozusagen eine Liste, wo wir unsere Infomails rumschicken. Aber wir wollten schon länger daran arbeiten, dass es auch so einen automatisierten Newsletter gibt, ne, wo man sich eintragen kann. Aber es ist, genau, unsere Website ist eh im Umbau. Wir haben das jetzt auch kürzlich komplett in die leichte Sprache übersetzen lassen und die Website wächst praktisch stetig und dann wäre irgendwann auch das Ziel eben, dass man sich da für Newsletter eintragen kann. Aber bislang, wenn man wirklich regelmäßig über unsere Infos informiert werden möchte, wenn es jetzt jemand hört, kann man sich auch einfach per E-Mail melden und dann habe ich die E-Mail-Adresse und dann können wir das mit in unseren händischen Verteiler aufnehmen und immer informieren.
Wir nutzen Social Media, also genau. Instagram-Account, Facebook-Account, da steht eigentlich immer die neuesten Nachrichten drauf und auch zum Beispiel wird es da bestimmt demnächst stehen und deswegen auch vielleicht wichtig, mal einen wirklichen Newsletter zu haben. Wir sind nicht nur in Nürnberg tätig, wir sind zum Beispiel eingeladen nach Südkorea im August mit Exploring Borders. Da werden wir zu siebt da hinfliegen als Gastspiel bei der Kiara International Accessible Dance Festival und mit der Profi-Produktion. Und dann wir haben eine Kooperation mit der Stadt Solingen, im Theater Solingen. Und da werden auch die Produktionen, die gleiche Exploring Borders Moving On wird auch dort gezeigt. Wir wurden auch zum Beispiel eingeladen auf der AIDS-Gala in Regensburg. Können wir leider dieses Jahr nicht auftreten, aus personellen Gründen. Leute, die nicht da sind, aber hoffentlich klappt das nächste Jahr. Also es wächst auch die Interesse an everybody, auch von außerhalb der Grenzen Nürnbergs.
Also Profi-Produktion heißt jetzt, das sind die Leute, die Sie dann wieder von verschiedenen, die Sie dann wieder suchen, wie Nele Buchholz,
ja,
oder
genau.
Die kommen dann damit dazu. Also Sie haben jetzt neben der Laiengruppe keine stetige und feste Profi-Gruppe, sondern Sie würden dann anfragen.
Genau, dann, wenn wir eine neue Produktion machen, arbeiten wir so 7, 6 bis 8 Wochen an einer neuen Produktion zusammen und dann, wenn wir eine Wiederaufnahme oder ein Gastspiel haben, dann kommen wir eine Woche vorher zusammen, proben wieder und dann gehen auf Tournee.
Das ist ja toll. Haben Sie in Ihrem händischen Verteiler auch die ganzen Blindenverbände mit drin?
Ja, also ich hoffe zumindest die ganzen, aber nach meiner Recherche auf jeden Fall die ich gefunden habe für die Metropolregion. Ja.
Also das heißt, wenn wir jetzt uns nicht eintragen und sowieso unsere ganzen BBSB in Form und von der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge, der katholischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge oder vom auch die Regionalgruppe hier in Nürnberg vom BBSB, die schicken auch immer Infos herum, dann wären wir damit auch abgedeckt.
Ja, wenn hoffentlich alle Verantwortlichen dort das dann auch weiterleiten.
Ja, also ja. Da nochmal an die nochmal einen speziellen Appell, dass sie das auch an uns weitergeben, denn darüber dann haben wir nicht so viele tausende Newsletter, sondern eben die eh schon institutionalisiert sind, die können sich ja dann darüber auch sozusagen das raffen und besser bündeln. Genau, so vernetzt sich das auch alles wieder.
Ja.
Na super. So, ich glaube, wenn nichts mehr Wesentliches wäre, was wir noch sagen wollten, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview.
Danke.
Danke,
ja,
dass wir hier sind.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast-Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.